Sprache bestimmt, was wir sehen und was wir nicht sehen. Ein ganz banales Beispiel. Im Türkischen gibt es das Wort Yakamos. Yakamos beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und wenn ich am Strand spazieren gehe, dann sehe ich Yakamos, weil ich diesen Begriff kenne.
Ich bin Mareike Kaiser. Und in diesem Podcast stelle ich Machtfragen. Dieser Podcast schließt Menschen aus. Nicht alle können ihn hören, weil nicht alle Menschen hören können. In dieser Episode geht es um die Macht der Sprache. Wie funktioniert Sprache? Wer spricht wie? Wer spricht wo? Zu wem? Wer hört zu? Und was macht es mit uns? Und wie fühlt es sich an, nicht verstanden, nicht gehört zu werden? Daria hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ich fühle mich oft in vor allem den Situationen mächtig, wenn ich mit anderen Menschen diskutiere, denen ich auch eventuell eine neue Sichtweise auf Dinge geben kann. Und wenn ich merke, dass wir beide aus der Situation mit neuem Wissen rausgehen und ich meine Sprache nutzen konnte, um ja, neue Wege zu öffnen, neue Gedankengänge zu öffnen. Da fühle ich mich mächtig.
Mir geht es wie Daria. Wenn ich spreche, fühle ich mich mächtig. Meistens jedenfalls. Situationen, in denen mir die Worte fehlen, kenne ich. Allerdings erlebe ich sie eher selten. Für diesen Podcast verlasse ich meine Komfortzone aus gesprochenen Worten. Ich mache bei einem Tanzworkshop mit für gehörlose Menschen. Musik fühlen heißt der Workshop und wird geleitet von Cassandra Wedel. Die Tänzerin und Tanzlehrerin ist seit ihrem 4. Lebensjahr gehörlos. Berlin Wedding, ein großes Fabrikgebäude. Ich muss in den 2. Stock. Vor einem großen Tanzraum stehen 2 junge Frauen und wechseln ihre Straßenschuhe in Turnschuhe. Ich sage Hallo. Niemand antwortet. Kurz hatte ich vergessen, dass ich die einzig Hörende sein werde und nicke beiden zu. Sie nicken zurück. Unsicher ziehe auch ich mir meine Schuhe aus. Ich entscheide mich für barfuß. Musik fühlen, das stelle ich mir barfuß irgendwie einfacher vor als mit Schuhen. Ich betrete den großen, hellen Tanzraum. Gleich am Eingang steht Cassandra. Hallo, sagt sie, und ich meinen Namen. Vielleicht ein bisschen zu laut. Ich weiß, dass Cassandra von den Lippen ablesen kann und bemühe mich, deutlich zu sprechen. In einer Mischung aus Gebärdensprache und Lautsprache sagt sie zu mir, dass es Probleme mit dem Verstärker gibt. Ich versuche zu helfen und drehe an einigen Knöpfen der Anlage. Leider ohne Erfolg. Dann betritt eine andere Frau den Raum. Cassandra erklärt mit fliegenden Händen das Problem. Auch die Frau dreht an den Reglern. Und plötzlich hören wir Musik. Laute Musik. Cassandra ist unzufrieden und seufzt. Zu wenig Bass zeigt und sagt sie. Mittlerweile sind wir 10 Personen im Raum. In kleinen Gruppen unterhalten sich alle, ich stehe daneben. Meine Kenntnisse in Gebärdensprache beschränken sich auf Hallo, Danke, und die Gebärde für meinen Nachnamen. Zu wenig für Smalltalk. Das sprachliche Machtverhältnis, das ich aus meinem Alltag gewohnt bin, ich spreche, werde gehört und verstanden, ist hier umgekehrt. Ich bin die, die nicht verstanden wird. Ich bin die, die am Rand steht. Trotzdem komme ich ins Gespräch mit 2 Frauen. Sie sprechen mich in Gebärdensprache an. Ich verstehe so ungefähr die Hälfte. Obwohl Gebärdensprache für Hörende viel einfacher zu verstehen ist als Lautsprache für gehörlose Menschen. Die 2 Frauen unterhalten sich darüber, ob sie einseitig oder beidseitig gehörlos sind. Das ist auf jeden Fall das, was ich verstehe. Und dann fragen sie mich. Ich zeige auf meine Ohren und hebe meinen rechten Daumen. Ob ich auf einer Seite hören kann? Nein, ich zeige wieder auf beide Ohren und zeige 2 Daumen nach oben. Zu sagen, dass ich hören kann, aber keine Gebärdensprache, ist so schwierig, wenn man keine Gebärdensprache kann. Seit Jahren will ich Gebärdensprache lernen, Und immer kam irgendwas dazwischen. Ich ärgere mich gerade sehr über mich. Dann geht es los. Der Bass ist zwar noch immer nicht laut genug für Cassandra und das Musikfühlen, aber sie sagt uns, dass ein besserer Verstärker auf dem Weg ist. Cassandra stellt sich vor und spricht in einer Mischung aus Gebärdensprache und Lautsprache. Ich verstehe so 80%. Auch von den anderen. Dann bin ich an der Reihe. Ich gebärde Hallo und spreche meinen Namen deutlich aus. Zum Glück übernimmt Cassandra, die meinen Vornamen für alle gebärdet. Ich bin ihr dankbar dafür und gleichzeitig finde ich schade, dass ich nicht mehr sagen kann. Wir erkunden den Raum. Mit großen Schritten, mit kleinen Schritten und mit Sprüngen. Ich berühre den Boden mit meinen Händen und den Spiegel. Die Anweisungen gibt Cassandra. Ich verstehe nicht alle und mache einfach nach, was die anderen machen. Wir stellen uns in einem Kreis auf. Cassandra erklärt, dass die Zahl 8 wichtig ist. Mit ihr kann sie tanzen. Wir sollen die Zahlen fühlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedes Lied wird durch die Zahl 8 tanzbar, sagt Cassandra. Cassandra deutet auf ihr Handgelenk und sagt, ihr habt alle euren Rhythmus schon dabei. Das ist euer Puls. Und wir alle fühlen unseren Puls. Cassandra zählt dazu. Dann klatscht sie den Rhythmus. Erst jeden Schlag, dann nur jeden zweiten. Wir machen es ihr nach. Nach und nach entsteht eine Choreografie aus Klatschen und Stampfen und vor allem aus Pausen. Cassandra erklärt den Unterschied zwischen House und Hip-Hop. Die Gebärde für House sieht übrigens aus wie ein Haus. Man formt mit den Händen ein Dreieck wie ein Dach. Bei House kommt der Bass auf den Rhythmus, bei Hip-Hop nicht. Der Bass ist verschieden, er orientiert sich auch am Rhythmus, kommt aber nicht auf jeden Schlag. Er kann also länger gezogen sein oder eine Pause machen. Oder zwei Beats auf einen Schlag. Cassandra läuft zur Anlage und ruft, jetzt fühlen wir das mal. Cassandra winkt uns alle zur Anlage. Wir stellen uns um den Verstärker auf. Die Musik ist extrem laut, gerade so, dass ich mir nicht die Ohren zuhalten muss. Dass ich barfuß bin, ist jetzt gut. Ich habe noch nie so sehr den Bass gespürt und habe das Gefühl, er kommt durch meine Füße in meinen Körper. Die anderen nicken im Takt. Einige setzen sich hin, andere legen sich auf den Boden. Irgendwann fühlt es sich an, als würde sich mein Herzschlag dem Beat anpassen. Nach dem Workshop frage ich Cassandra, was sie braucht zum Tanzen.
Was ich brauche, um zu tanzen. Eigentlich nur mich. Mich und Traum, wo ich mich bewegen kann. Ja, eigentlich genug das. Also klar, es ist schon schön mit Musik. Aber ich habe auch meine eigene. Also ich kann meinen eigenen Rhythmus erfinden. Oder meine eigene Musik in meinem Kopf haben. Und danach tanzen. Oder die Bewegungen machen werden Musik. Oder ja. Es ist für mich Ausdruck. Manchmal, es kommt drauf an, welche Art von Tanzen es ist. Ja, es kommt drauf an, welcher Tanzszene. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen zu starr. Also nur so ist es richtig. Es ist nicht so meins, weil ich denke mir, Tanzen ist eine Sprache, die es auch entwickelt. Das mag es halt im Hip-Hop. Hip-Hop ist mittlerweile auch nicht mehr nur. So, es hat sich sehr viel entwickelt. Da habe ich mittlerweile ganz tolle Videos im Internet, wo auch wirklich viele Hände und so kleine Bewegungen und sowas benutzt wird. Ich fand das so toll. Dann habe ich erst das Gefühl, da sieht man wirklich, dass es eine Sprache ist. Es ist eine Art Ausdruck. Ja.
Was ist deine Lieblingsmusik zum Tanzen?
Schwer. Ich habe so viele. Ja, es muss schon Bass haben, aber momentan mag ich irgendwie gerne Larry. Sie ist Berlinerin. Ja, sie mag ihre Musik irgendwie. So Sand oder Chicky. Das gefällt mir. Ja, aber ich benutze es noch nicht so für meine Kurse, nur zum Aufwärmen. Aber ich werde auf jeden Fall was drauf choreografieren. Für Hip-Hop und so mag ich es halt schon, so Missy Elliott. Sie hat einen guten Beat und oft auch irgendwie Power in den Liedern. Das macht schon Spaß.
Ist Sprache Macht?
Ja, klar, absolut. Sprache ist Ausdruck und Kommunikation. Zwar auf jeden Fall ist es wichtig, dass man schon... Ich glaube, man erreicht die Leute nicht, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht.
Wann fühlst du dich ausgeschlossen?
In der Kirche.
In der Kirche?
Ja, in der Kirche. Die Gottesdienste und sowas. Die sind nie...
Nicht übersetzt?
Die sind nie übersetzt in Gebärdensprache.
Okay.
Ich verstehe nicht, wie Christen so behaupten, dass sie so menschlich sind und so offen. Natürlich gibt es auch die anderen, es sind nicht alle gleich, aber ich finde es halt schon. Man fragt sich so, okay, was ist aus ihrer Sicht für ein Gott? Mhm. Und dass man angeblich oder dass sie so menschlich sind, aber man ist trotzdem total ausgeschlossen. Die Worte, die dort gepredigt werden, die erreichen einen gar nichts.
Und im Alltag?
Ja, klar. Ich bin schon so gewöhnt. Ich merke es wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr, aber ja, vor allem bei großen Menschengruppen. Wenn viele Menschen in einem Raum sind und einer redet und dann in der Schule, ist mein Volk ausgeschlossen eigentlich. Ja.
Was wünschst du dir?
Dass es mehr Gebärdensprache gibt. Und dass auch mehr Hörende einfach gebärden können. Und dass man weg von dem Denken kommt, Gebärdensprache sei eine Sprache der Behinderten. Und dann, weil ich glaube, es ist egal. Bei Gebärdensprache ist es egal, ob man hört oder Behämmerung kommt. Es mag daran, dass wir zum Beispiel, dass verschiedene Gehörlose von verschiedenen Hörern miteinander gebärden können. Und ich denke mir, warum nutzt man das nicht viel mehr? Ich glaube auch, dass Gebärdensprache eine super Theatersprache ist. Es hat so viele tolle Ausdrucksmöglichkeiten, die man fürs Theater benutzen kann, auch fürs Tanzen. Ich entdecke auch manchmal, gibt es so ein paar Tänzer, die benutzen so eine Gebärde vielleicht oder so ein Zeichen. Oder da denkst du, das gibt es im Gebärden auch. Da denke ich mir, das ist so schade, warum sind so sehr auf diese Sprache und gehört wird fixiert. Also ich liebe diese Sprache auch. Es ist nicht so, dass ich dagegen bin. Aber ich denke mir, man konnte viel mehr mischen. Es muss nicht mal so getrennt sein.
Und was glaubst du, warum das noch nicht passiert?
Ich glaube einfach, weil wir viele Jahre am Rande der Gesellschaft waren. Und wir uns überhaupt erstmal irgendwie zeigen müssen. Auch rauskommen müssen. Und nicht mal nur so untereinander. Aber es ist auch ein Teil, warum wir diesen Workshop machen, also warum ich es mache. Weil ich weiß, dass es viele Gehörlose gibt, die gerne tanzen würden, aber keiner traut sich, will einfach in einem Horn eine Tanzschule singen. Und sie würden sich ausgeschlossen fühlen, sie würden das Gefühl haben, sie kommen nicht so schnell mit, sie würden keinen Zugang zur Musik finden, weil keiner weiß, wer ist denn erklärt. Sie wissen nicht, warum mitgezählt und man versteht all diese Erklärungen einfach nicht. Und ich glaube einfach, je mehr und je sicherer man sich fühlt, desto mehr hat man auch Mut rauszugehen, andere Leute zu treffen. Ja, ich glaube schon, je mehr die Gehörlosen sich bewegen, auch draußen, außerhalb ihrer eigenen Wände, dann wird es schon mehr werden. Und ich glaube auch einfach, es fehlt auch sehr oft ein Berührungspunkt, das Hören und Gehörlosen sich begegnen.
Yeah.
Seit der Begegnung mit Cassandra und seit diesem Workshop höre ich Musik anders. Manchmal zähle ich bis 8, wenn ich einen Song höre. Ich achte mehr auf Beats und auf Bass. Ich habe nicht nur Musik gefühlt, sondern auch, wie es sich anfühlt, nicht verstanden zu werden. In Hamburg treffe ich eine Expertin für das geschriebene und für das gesprochene Wort. Kübra Gümüşay ist Autorin und Aktivistin. Unser Gespräch beginnen wir gleich mittendrin.
Macht beeinflusst unser Leben radikal, bestimmt die Architektur nicht nur unserer Städte, unserer Gebäude, sondern auch unseres Denkens, unseres Lebens, unseres Miteinanders, unseres Sprechens. Macht ist das, was uns formt. Und ich denke aber, dass die allermeisten Menschen sich dessen nicht bewusst sind, zum einen, und zum anderen sind sich viele aber auch der Macht, die sie haben, nicht bewusst und gehen nicht verantwortungsvoll damit um.
Wann spürst du Macht?
Also ein sehr mächtiger Moment, den ich erleben durfte und wo ich sehr große Dankbarkeit gefühlt habe, war jetzt bei der Unteilbar-Demo am vergangenen Wochenende, wo ich vor einem riesengroßen Publikum, 242.000 Menschen, stehen durfte und sprechen durfte. Und diese Menschen waren alle wohlwollend und waren total gut drauf. Und wenn man dann auf der Bühne steht und mit diesen Menschen gleichzeitig kommunizieren kann und gleichzeitig aber auch sofort Rückmeldung bekommt, sei es durch ein Klatschen, sei es durch Rufe, die dazwischen fallen, oder aber auch einfach nur das Lächeln, das Grinsen, das Leuchten in den Augen. Also dieser Moment war unheimlich mächtig für mich. Ich habe mich selbst nicht mächtig gefühlt, sondern habe eher die Situation als sehr mächtig empfunden und habe mich unheimlich beflügelt gefühlt und musste danach auch wirklich barfuß rumlaufen, damit ich so ein bisschen runterkam. Das war ein sehr mächtiger Moment.
Würdest du dann sagen, dass selbst wenn du dich da nicht mächtig gefühlt hast, aber dass du diesen Raum hast, dass dir jemand diesen Platz gibt, da öffentlich sprechen zu dürfen, ist das auch eine Form von Macht?
Unbedingt. Und aber auch eine Macht, der ich mir sehr bewusst bin, weil ich ja die negativen Konsequenzen dieser Macht kenne. Ich weiß ja, was es mit den Lebensrealitäten von Menschen anstellen kann, wenn im Fernsehen, in Radio, TV und woanders Unwahrheiten behauptet werden, wenn bestimmte Menschengruppen durch Einzelpersonen zu Stereotypen reduziert werden, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen nur noch zu einem Angstszenario reduziert werden. Ich weiß ja, was das mit diesen Menschen macht. Ich habe ja ganz persönlich die Konsequenzen dessen erlebt, dass Menschen mit ihrer Macht nicht verantwortungsvoll umgegangen sind. Und wenn ich dann diese Momente habe, wo ich diese Macht habe, versuche ich damit so ethisch und moralisch anspruchsvoll mit umzugehen, wie es nur geht. Und das ist sehr schwierig. Aber wir haben leider auch nicht diese Kultur von, wenn man Macht hat im medialen Raum, dann muss man sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Das betrifft ja nicht nur jetzt mich als Journalistin, die dann mal Interviews gibt oder Interviews führt oder irgendwo eine Rede hält, sondern das betrifft ja auch, wenn man ein großes Social-Media-Following hat und dann Macht hat auch über all diese Menschen, die einen followen, weil man ihre Erfahrungswelt prägen kann, weil man ihre Gedankenwelt prägen kann und ihren Geschmack zum Beispiel maßgeblich mit beeinflussen kann. Das ist ja alles Macht. Aber sehr viele, oder wir haben noch nicht eine ausreichende Kultur entwickelt, wo wir auch kontrollieren, wie Menschen mit dieser Macht umgehen. Weil häufig kann man halt nichts dafür, in Anführungszeichen, wenn man halt so viel Following hat und denkt sich so, ja, egal, ich muss mein Leben einfach so weiterführen. Natürlich kann man diese Haltung haben. Ich denke aber, dass wir in Zeiten leben, wo diese Macht halt auch eine destruktive Macht sein kann. Und da muss man sich damit auseinandersetzen, dass man, wenn man auf Social Media immer nur normschöne Personen zeigt und immer nur davon spricht, was für Diäten man führt und irgendwie so tut, als sei die einzig akzeptable Körperform eine ganz bestimmte, dann darf man sich nicht davon losmachen, dass diese Art der Kommunikation und diese Art der Sprache negative Konsequenzen hat für die Menschen, die einem folgen. Und diese Kultur haben wir nicht, aber ich fordere sie ein, weil es braucht diese Kultur, denn mit Macht kommt Verantwortung. Und sobald man die Möglichkeit hat, in ein Mikrofon zu sprechen und potenziell Tausende, Millionen oder auch nur 100 Menschen zu erreichen, dann hat man Verantwortung.
Ist Sprache für dich ein Instrument von oder für Macht?
Ja, weil Sprache ein sehr mächtiges Instrument ist. Also Sprache bestimmt, was wir sehen und was wir nicht sehen. Ein ganz banales Beispiel. Im Türkischen gibt es das Wort Yakamos. Yakamos beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und wenn ich am Strand spazieren gehe, dann sehe ich Yakamos, weil ich diesen Begriff kenne. Jemand, der aber dieses Wort nicht kennt und am Strand entlangläuft, der sieht diese Situation. Also ich bräuchte einen ganzen Satz, um der Person das zu beschreiben. Oder ein anderes Beispiel, es gibt halt Forschung aus der Kognitionsforschung und aus der Sprachphilosophie und Sprachpsychologie. Und zum Beispiel gibt es Sprachen wie im Russischen, wo es unterschiedliche Wörter für blau gibt, also je nach Schattierung. Also es gibt zwei Begriffe dafür. Das heißt, wenn wir dann unterschiedliche Farben stehen hätten, sagen wir mal, es sind 6 Farben, sehen die halt 7, wenn blau eine davon ist, weil sie dort unterscheiden. Also unsere Wahrnehmung ist sehr stark davon geprägt. Oder ein ganz anderes Beispiel, ich glaube, es ist eine australische Aborigine-Community in Australien, die keine Wörter haben für Zahlen zum Beispiel. Also es ist 1, 2 und viele. Und wenn man dann 10 Bananen auf dem Tisch hätte und diese Person dann bitten würde, 10 Äpfel aufzustellen, dann könnten sie das nicht. Und je größer die Zahl wird, umso schlechter fallen sozusagen die Ergebnisse aus. Das heißt, diese Menschen nehmen, so wie wir dann nicht sofort, es sind 5 Bananen, weil wir sehen das sofort, weil unsere Augen darin trainiert worden sind. Das hat eine starke Einwirkung darauf oder starken Einfluss darauf, wie wir die Realität, die Welt um uns herum wahrnehmen und was wir nicht sehen. Das heißt, Sprache erlaubt uns, die Welt zu begreifen. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, die uns erlauben kann, mit Menschen, die wir noch nie getroffen haben, plötzlich eine Verbindung herzustellen. Sprache ermöglicht uns, Dinge zu sehen, die wir nie gesehen haben. Nur durch die pure Erzählung, durch das pure Wiedergeben durch eine andere Person. Sprache ist aber auch ein Instrument und hat auch die Schattenseite, dass wir genau, obwohl wir Dinge sehen, sie nicht sehen. Obwohl wir vor einem Menschen stehen, ihn nicht sehen. Weil beispielsweise in unserer politischen Sprache Wörter jetzt fallen wie Flüchtlingswelle. Und dann ist ein Mensch vor einem. Aber man sieht diesen Menschen nicht, weil man Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, untergeordnet hat unter dem Wort Flüchtlingswelle. Und das ist eine Naturkatastrophe, kein Mensch. Eine Gefahr und nicht ein hilfesuchender Mensch, der eine individuelle Geschichte hat. Und deshalb kann Sprache auch dafür sorgen, dass wir nicht mehr Menschen als Menschen wahrnehmen können, dass wir jegliches menschliches Mitgefühl füreinander verlieren können. Und Sprache ist unheimlich mächtig und wir müssen sehr gut reflektieren, wie wir damit umgehen und wie wir welche Begriffe verwenden. Und deshalb ist es auch ehrlich gesagt total richtig, dass in der feministischen Arbeit insbesondere, aber auch in der antirassistischen Arbeit sehr darauf geachtet wird, welche Begriffe man verwendet und dass man einfordert, zum Beispiel ein Binnen-I oder ein Sternchen oder andere Formen einführen möchte, sodass nicht immer nur dieses generische Maskulinum verwendet wird, wo man sozusagen Männer anspricht, aber vermeintlich alle meint, weil de facto ist es nicht so. Wenn wir Lehrer sagen, dann denken wir nicht an Lehrerinnen. Wenn wir Arzt sagen, dann denken wir nicht an Ärztinnen. Und deshalb ist es wichtig, auch dort diese Kämpfe zu führen, obwohl es vielleicht allen zu pingelig erscheinen mag. Aber Sprache ist mächtig und die Kämpfe, die wir dort führen, sind unheimlich wichtig.
In welchen Situationen bist du sprachlos?
Also ich bin immer wieder sprachlos und habe aber durch meine Arbeit ja die Möglichkeit, darüber nachzudenken und dann irgendwie zur Sprache zu finden. Aber so in den letzten 3 Jahren haben sich die Momente, in denen ich mich sprachlos gefühlt habe, immer mehr gehäuft. Und vor allem haben sie sich dann gehäuft, als ich mir irgendwann bewusst bin, dass ich als Aktivistin und auch als Journalistin in so Diskursen sehr aktiv war, die unheimlich destruktiv waren, wo es gar nicht darum ging zu schauen, wie können wir unsere Gesellschaft besser gestalten, sondern es ging eher darum, einfach so Kämpfe auszutragen, ohne Sinn, ohne Ziel. Also da gab es keine konstruktiven irgendwie Ergebnisse, die durch so eine Diskussion herausgekommen wären. Und als ich dann zurückgeschaut habe auf mein Leben, habe ich gemerkt, ich möchte nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich möchte nicht mehr erklären, warum natürlich der Islam zu Deutschland gehört, wie halt auch irgendwie Musik und unterschiedliche Richtungen und alles Mögliche zu Deutschland halt auch gehören kann. Oder warum ich nicht darüber diskutieren möchte, dass schwarze Menschen auch gute Nachbarn sein können, weil das genau das war, was Gauland über Boateng sagte. Die Leute würden ihn nicht zum Nachbarn haben wollen. Und daraufhin entbrannte eine Diskussion darüber, ob schwarze Menschen gute Nachbarn sein können. Und ich habe über die Jahre immer mehr gemerkt, ich möchte nicht Teil dieser Diskurse sein. Und habe dann aber mich gefragt, ja, worüber kann ich dann sprechen und diese Themen ansprechen? Also wo kann ich andocken? Wo können wir neue Diskurse kreieren und führen, wo wir über diese vielen Missstände sprechen, ohne aber sie destruktiv zu führen, sondern lösungsorientiert? Wie können wir Sexismus, sexualisierte Gewalt, Rassismus, Antisemitismus und so weiter und so fort ansprechen und besprechen, ohne einfach nur Angstszenarien oder Panik zu verursachen, sondern weiterzukommen, wo es nicht darum geht zu sagen, ihr seid alle schuld und ihr habt jetzt mit diesem Label zu leben, sondern wo es darum geht zu sagen, diese Probleme bestehen und sie sind strukturell verankert, wir müssen sie gemeinsam lösen. Und als ich diesen Willen hatte, diesen Diskurs zu führen, es ihn aber in der Form zumindest nicht in prominenter Weise gab, habe ich mich unheimlich sprachlos gefühlt und hatte das Gefühl, nicht in dieser Sprache zu Hause zu sein, also im deutschsprachigen Diskurs nicht zu Hause zu sein. Und so begann dann für mich die Suche nach einer Sprache, in der ich mich ja wiederfinden kann. Und das fing dann an, neue Gespräche zu führen. Das fing dann damit an, neue Gespräche öffentlich zu führen. Und Podcasts zum Beispiel, glaube ich, sind ein guter Weg dahin, weil sie kleine Suböffentlichkeiten schaffen, wo Menschen neue Diskurse miteinander führen und aber sie nicht einfach nur durchgeskimmt werden können, sondern wo Menschen sitzen und wirklich zuhören und man potenziell jemandem gerade ins Ohr spricht. Was ja unheimlich berührend ist, weil so ein Gespräch kann halt sehr viel Nähe erzeugen.
Ich erzähle Kybra vom Tanzworkshop und meinem Gefühl der kommunikativen Exklusion. Auch hier, an diesem Podcast, können nicht alle teilnehmen. Das ist mir spätestens seit meiner Erfahrung im Tanzworkshop klar. Ich frage Kybra nach einer Vision von Kommunikation, die nicht ausschließt.
Also für Sinnesbehinderung habe ich jetzt keine spontane Lösung oder keine Vision, aber es ist ja auch schon eine Hürde, wenn Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen und eine Sprache halt dominiert und die Wahrnehmung fundamental bestimmt und andere ja nicht verstanden werden oder Menschen, die diese Sprachen sprechen, als sprachlos empfunden werden oder gesehen werden und ihre Intelligenz ihnen abgesprochen wird, ihre Wahrnehmungsrealität, ihr Dasein sozusagen ihnen abgesprochen wird, einfach nur deshalb, weil sie an dieser anderen Sprache nicht partizipieren können. Und da gibt es eine Sprache, die sozusagen genau dafür konzipiert worden ist, Esperanto, die versucht sozusagen Frieden und dass die Menschheit eigentlich eins ist, also viele dieser universalen Werte in der Sprache zu manifestieren. Und diese Versuche gab es immer wieder und gibt es immer wieder. Also Sprachen, wo es darum geht, alle Menschen zu vereinen, eine Sprache, die für alle sozusagen zugänglich ist und wo nicht eine Bevölkerungsgruppe halt unheimlich dominiert.
Aber da gab es so auch den Song von Freundeskreis.
Ja, genau. Genau, den könnte man einspielen jetzt im Podcast. Und aber letztlich geht es ja in der Kommunikation nicht nur um Worte, sondern auch um Blicke und um so eine Energie, die zwischen Menschen fließt. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, mehr Begegnungen zu schaffen, wo wir physisch nebeneinander stehen und miteinander kommunizieren. Und das kann dann manchmal heißen, gemeinsam zu musizieren, gemeinsam zu tanzen, sich gemeinsam zu bewegen, gemeinsam wahrzunehmen und zu erleben und dadurch nochmal eine andere Form menschlicher Kommunikation zu schaffen. Und ich glaube, da gibt es einen unheimlich großen Bedarf und ich sehe auch bei sehr vielen Menschen so eine Sehnsucht danach, weil plötzlich in den letzten 3-4 Jahren fing das an, ganz viele meiner Freundinnen und Freunde anfangen mit Tango oder anfangen im Chor zu singen, weil sich Menschen nach dem Gefühl sehen von gemeinschaftlichem Erleben und nicht nur, wir sitzen alle vor unseren Laptops oder am Handy und nehmen so ganz individuell aus unserer ganz kleinen Blase heraus dann irgendwie die Welt wahr, aber sind aber total voneinander abgekoppelt und haben diesen anderen Bezug nicht mehr, den es ja braucht, damit wir uns gut fühlen und wohlfühlen und angekommen fühlen. Und es ist ja keine Vision, aber ich glaube vielleicht zumindest ein Schritt, ein Weg, den wir gemeinsam gehen sollten, zu schauen, wo können wir mehr gemeinschaftliches Erleben ermöglichen.
Beim Sprechen geht es auch darum, verstanden zu werden. Das habe ich gelernt. Und auch, wie frustrierend es ist, nicht verstanden zu werden. Und wie schön es ist, wenn Begegnungen durch Sprache möglich werden. Diesen Podcast kannst du übrigens nicht nur hören, sondern auch lesen. Und ich suche jetzt nach einem Kurs für Gebärdensprache. Es ist wirklich Zeit.